Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Dienstagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Lee Seon-hun kreuz und quer durch Korea, unter anderem über den Besuch des Nvidia-Chefs in Seoul und wie er ungewollt die Umsätze von Restaurants und Lebensmittelunternehmen ankurbelt. Sie hören außerdem Asien-Kompakt und den Koreanisch-Kurs. Zum Schluss bringen wir Literatur zum Hören. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Präsident Lee bricht zur Europareise auf. Bruttoinlandsprodukt wächst im Auftaktquartal um 1,8%. Nordkorea und China wollen Zusammenarbeit ausbauen. Präsident Lee Jae-myung reist vom 9. bis 18. Juni nach Europa, um am G7-Gipfel im französischen Evian teilzunehmen. Seine erste Station ist Belgien. Korea und Belgien feiern dieses Jahr den 125. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen. Während seines 2-tägigen Aufenthalts in Brüssel sind Gipfelgespräche jeweils mit Brüssel und der Europäischen Union vorgesehen. Anschließend reist Lee zu einem Staatsbesuch nach Italien. Dort kommt er jeweils mit Präsident Sergio Mattarella und mit Ministerpräsidentin Giorgia Meloni zu Gesprächen zusammen. Geplant ist außerdem eine Zeremonie zu gemeinsamen Absichtserklärungen. Am 14. Juni besucht Lee eine Sondermesse im Vatikan. Am darauffolgenden Tag ist ein Treffen mit Papst Leo dem 14. vorgesehen. Zum Abschluss seiner Europareise reist Lee nach Evian weiter, um am G7-Gipfel teilzunehmen. Er nimmt an Diskussionen zum Abbau globaler Ungleichgewichte, künstlicher Intelligenz sowie Problemen im digitalen Bereich teil. Das reale Bruttoinlandsprodukt in Südkorea ist im ersten Quartal um 1,8% gewachsen. Nach Angaben der Zentralbank des Landes am Dienstag wurde nach vorläufigen Schätzungen ein Wachstum um 1,8% zum Vorquartal verzeichnet. Das sind 0,1 Prozentpunkte mehr als nach den im April bekannt gegebenen ersten Berechnungen. Aufgrund der Ergebnisse der Anlageinvestitionen und des privaten Konsums wurde der Wert nach oben korrigiert. Verglichen mit dem ersten Quartal des letzten Jahres wuchs das reale BIP um 3,8%. Der private Konsum wuchs um 0,6% gegenüber dem Schlussquartal des letzten Jahres. Die Ausfuhren legten um 5,9% zu. Die Anlageinvestitionen stiegen um 6,6%. Das nominale BIP stieg um 10,5%. Es ist das stärkste Wachstum seit dem ersten Quartal 1976. Chinas Staatspräsident Xi Jinping und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un haben sich geeinigt, die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen auszubauen und zu vertiefen. Das berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag. Dem Bericht zufolge vereinbarten sie beim Gipfeltreffen am Montag in Pyongyang, die strategische Kommunikation durch den Austausch zwischen beiden Parteien und zwischen beiden Staaten auf hochrangiger Ebene weiter zu intensivieren. Den Austausch und die Zusammenarbeit in den jeweiligen Bereichen wollen sie ausbauen und weiterentwickeln, um ein neues Kapitel in der Entwicklung ihrer Beziehungen aufzuschlagen. Die Staatsführer seien auch damit einverstanden, Feierlichkeiten zum 65. Jahrestag der Unterzeichnung des bilateralen Freundschafts- und Kooperationsvertrags im Juli zu veranstalten, hieß es weiter. Bei dem Treffen konzentrierten sich beide Seiten auf die bilaterale Zusammenarbeit, ohne die koreanische Halbinsel und die Denuklearisierung formell zur Sprache zu bringen. Die Provinz Jeju hat ihr innerkoreanisches Austausch- und Kooperationsprojekt erstmals seit 16 Jahren wieder aufgenommen. Der Sprecher des Vereinigungsministeriums, Yun Min-ho, gab am Montag vor der Presse bekannt, dass das Ressort eine Anfrage der Provinz Jeju für Kontakte mit Bewohnern Nordkoreas sowie deren Antrag auf die Lieferung von Gütern stattgegeben habe. Die Provinzverwaltung schickte im Mai Güter im Wert von 160 Millionen Won oder 105.000 Dollar, darunter medizinische Geräte, Chemikalien zur Bekämpfung von Forstschädlingen und Mandarinensetzlinge über China nach Nordkorea. Für das Projekt arbeitete die Provinzverwaltung seit Februar mit einem nordkoreanischen Unternehmen zur Unterstützung von Menschen mit Behinderungen zusammen. Die Hilfsgüter wurden mit Mitteln aus dem innerkoreanischen Kooperationsfonds besorgt. Bei den Kommunalwahlen am 3. Juni hatten landesweit in 91 Wahllokalen Stimmzettel gefehlt. Das gab die Nationale Wahlkommission in einer Pressemitteilung am Montag bekannt. Die Zahl der betroffenen Wahllokale wurde somit nach oben korrigiert. Laut den am 5. Juni vorgelegten Ergebnissen einer vorherigen Untersuchung waren 50 Wahllokale mit fehlenden Stimmzetteln ermittelt worden. Die Wahlkommission entschuldigte sich dafür, dass sich eine zügige und genaue Ermittlung des tatsächlichen Sachstandes verzögert habe. Ein Ausschuss zur Wahrheitsfindung werde eingesetzt, um zu untersuchen, ob in noch weiteren Wahllokalen Stimmzettel gefehlt hätten. Der oberste Richter des obersten Gerichtshofs, Cho Hee-dae, akzeptierte unterdessen am Montag das Rücktrittsgesuch des Vorsitzenden der Nationalen Wahlkommission, No Tae-ak. Erstmals zeichnet sich eine parlamentarische Untersuchung zur Nationalen Wahlkommission ab. Anlass ist, dass bei den Kommunalwahlen am 3. Juni in mehreren Wahllokalen Stimmzettel gefehlt hatten. Die regierende Demokratische Partei und die Partei Macht des Volkes stellten am Montag jeweils Anträge auf eine parlamentarische Untersuchung zur Wahlkommission, um die Wahrheit hinter der Stimmzettelpanne zu ermitteln. Demnach droht der Nationalen Wahlkommission die erste parlamentarische Untersuchung ihrer Geschichte. Die Wahlkommission ist eine unabhängige Institution, die keiner externen Aufsicht unterliegt. Die Nationale Polizeibehörde Südkoreas und die Internationale Kriminalpolizeiliche Organisation Interpol haben am Dienstag in Seoul ein Treffen zu einer Operation zur Festnahme von flüchtigen Straftätern begonnen. Das Treffen findet 4 Tage lang statt, damit die Zusammenarbeit bei 193 Festnahmeoperationen erfolgen kann. Zu den Teilnehmern zählen auch Strafverfolgungsbehörden von 19 Ländern, darunter die USA, China, Japan und Kambodscha. Zu Informationen über Kriminalität sowie für die Einsatzunterstützung Zuständige aus den jeweiligen Ländern nehmen an bilateralen Gesprächen teil, um Aktivitäten zur Analyse von Kriminaldaten und die Zusammenarbeit zu fördern. Parallel dazu wird das 3. Operationstreffen zur internationalen Kooperation für ein gemeinsames Vorgehen gegen transnationale Kriminalität, Breaking Chains, abgehalten. Bei der 3. Operation wurde der Kooperationsbereich über Betrugskriminalität hinaus auf Drogenkriminalität ausgeweitet. Grund sind Informationen, nach denen in Südostasien ansässige Betrugsorganisationen in letzter Zeit mittels bestehender Netze zur Geldwäsche ihre kriminellen Aktivitäten auf Drogenhandel und Online-Glücksspiel umgestellt haben oder solche Verbrechen zusätzlich begehen. Die südkoreanische Regierung hat behördenübergreifende Maßnahmen zur Suizidprävention bei Jugendlichen bekannt gegeben. Bildungsminister Choi Kyu-jin nannte am Dienstag vor der Presse das Ziel, die Suizidrate bei den Jugendlichen von 8 Fällen je 100.000 Personen im Jahr 2024 auf 6,5 im Jahr 2030 zu senken. Im Jahr 2035 soll der Wert auf 4,2 sinken. Laut dem Bildungsministerium will die Regierung über reine Maßnahmen zur Verbesserung der mentalen Gesundheit der Schüler hinausgehen und Risikofaktoren für einen Suizid im gesamten Wachstumsumfeld der Jugendlichen mindern. Hierfür soll das Programm fürs sozial-emotionale Lernen von derzeit 6 Unterrichtsstunden auf bis zu 17 erweitert werden. Die Erziehung zur Suizidprävention sowie die Sport- und Kunsterziehung für die emotionale Genesung von Jugendlichen werden verstärkt. K-Pop-Stars sind beim Governors Ball Music Festival in den USA aufgetreten. Das mehrtägige Musikfestival findet jeden Sommer in New York statt. Mehrere weltbekannte Popstars treten auf. Es kommen durchschnittlich 150.000 Zuschauer. Das diesjährige Governors Ball fand vom 5. bis 7. Juni statt. Jennie von Blackpink wurde die erste K-Pop-Solosängerin, die als Headliner des Festivals eingeladen wurde. Auch die Boygroup Stray Kids und die multinationale K-Pop-Girlgroup Cats Eye traten auf. Das US-Magazin Rolling Stones zählte die Auftritte der K-Pop-Stars zu den besten Szenen des Festivals und sprach von einer größeren Beliebtheit des K-Pop denn je. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kreuz und quer durch Korea. Am Mikrofon Isuyan. Heute geht es um folgende Themen. Ein bauchiger Tontopf aus der Joseon-Zeit, der vor 175 Jahren als Freundschaftsgäste nach Frankreich gelangte, kehrt erstmals nach Korea zurück. Er ist das Herzstück einer Ausstellung, die zum 140. Jahrestag der diplomatischen Beziehungen zwischen Korea und Frankreich zeigt, welche Geschenke beide Regierungen im Lauf der Jahrzehnte ausgetauscht haben. Mehr dazu im ersten Teil. Im zweiten Teil hören Sie die Dienstagsrubrik Asien kompakt. Jensen Huang, Chef des Chip-Konzerns Nvidia, hat Seoul nicht nur als Wirtschaftspartner besucht, er hat dabei ungeplant eine Werbeoffensive für koreanische Lebensmittel und Restaurants ausgelöst. Wo immer der Tech-Milliardär aß oder trank, explodierten die Umsätze und Klickzahlen. Mehr dazu im dritten Teil. Nach etwas Musik geht es gleich weiter. Viel Spaß mit dem Lied A Heart for One Person, gesungen von I.O. Gungam.
장미꽃도 한 사람 위한 마음도 모두 잊겠다는 거짓말을 두고 돌아보기 했지만
Im April 1851 strandete ein französisches Walfangschiff namens Narwal an der Küste der Insel Pigumdo an der Südwestküste Koreas. Das Schiff war auf dem Weg von Le Havre in Frankreich zum Gelben Meer Koreas in einen Sturm geraten und an Land getrieben worden. Die rund 20 Besatzungsmitglieder wurden rasch entdeckt und unter der Obhut des lokalen Gouverneurs von Naju ins Landesinnere gebracht. Die koreanischen Behörden empfingen die gestrandeten Matrosen freundlich und versorgten sie mit Essen und Hilfsgütern. Als der französische Konsul in Shanghai, Charles de Montigny, von dem Unglück erfuhr, reiste er persönlich nach Korea, um die Männer zurückzuholen. Durch Handzeichen und Gesten verhandelte er mit den koreanischen Beamten und brachte die Besatzung schließlich nach Macau in Sicherheit. Bei diesen Begegnungen sollen die Koreaner und Franzosen gemeinsam getrunken haben, Makgeolli, den traditionellen koreanischen Reiswein und Champagner. Als Erinnerung an diese Begegnung nahm Montigny einen bauchigen Onge-Krug, ein Tongefäß aus der späten Sozialzeit, mit nach Frankreich. Dieser Krug wird seither im Musée National de Céramique de Sèvres aufbewahrt. Wenn man an die Geschichte der Beziehungen zwischen Korea und Frankreich denkt, kommen einem meist zwei Ereignisse in den Sinn. Die französische Militärexpedition von 1866, bei der französische Truppen die Insel Kanghwado überfielen und wertvolle Schriften aus dem königlichen Archivgebäude erbeuteten, sowie der Freundschafts- und Handelsvertrag von 1886, der die offiziellen diplomatischen Beziehungen begründete. Doch die Geschichte dieser ersten friedlichen Begegnung zeigt, dass die Menschen beider Länder schon lange zuvor miteinander in Kontakt getreten waren. Nun kehrt der Onge-Krug nach 175 Jahren erstmals nach Korea zurück. Er ist das Herzstück einer Sonderausstellung, die das Nationale Palastmuseum in Seoul zum 140. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Korea und Frankreich eröffnet hat. Die Ausstellung trägt den Titel Geschenke und Aufzeichnungen 140 Jahre Freundschaft zwischen Korea und Frankreich und ist bis zum 2. August im ersten Obergeschoss des Museums auf dem Gelände des Gyeongbokgung-Palastes zu sehen. Die Schau ist in 5 Abschnitte gegliedert. Neben dem Onge-Krug zeigt der erste Teil auch das Hanbul-Jajeon, das erste moderne zweisprachige Wörterbuch Koreas, zusammengestellt von Missionaren der Pariser Fremden Missionsgesellschaft. Der zweite Teil präsentiert öffentlich die Originalurkunden des Freundschafts- und Handelsvertrags von 1886, die in französischen und koreanischen Archiven getrennt aufbewahrt worden waren. Besondere Aufmerksamkeit verdient der dritte Abschnitt mit den Geschenken, die König Gojong und der französische Präsident Marie-François Sadie Carnot einander im Jahr 1888 übermittelten. Aus Frankreich erhielt Gojong eine bemalte Porzellanvase aus Sèvres. Der König antwortete mit 2 Celadon-Schalen aus der Kuderzeit, die heute im Musée National de Céramique de Sèvres verwahrt werden. Ebenfalls zu sehen ist ein königliches Hofprotokoll, das die Geburtstagsfeierlichkeiten für die Königinmutter Haegyeongung-hong aus dem Jahr 1795 minutiös festhält, sowie ein Exemplar der koreanischen Geschichtschronik Hwi-chan-yeosa aus der Bibliothek der Pariser Hochschule für orientalische Sprachen. Eines der eindrucksvollsten Objekte der Ausstellung ist eine Replik des Panhwa, eines höfischen Kunstwerks der späten Joseon-Zeit. Panhwa sind kunstvoll gestaltete Blumenarrangements, bei denen Bäume und Blüten wie Kiefern, Zypressen, Pfingstrosen und Orchideen aus Edelmetall, Holz und Edelsteinen auf einem lotusförmigen Metallsockel arrangiert werden. Das Original, das König Gojong nach Vertragsschluss im Jahr 1886 dem französischen Präsidenten als diplomatisches Geschenk überreichte, wurde 1953 von Nachkommen Carnots dem Pariser Musée National des Arts Asiatiques Guimet geschenkt, zusammen mit dem Vermerk Geschenk des koreanischen Königs. Da es zu fragil für den Transport war, ist in der Ausstellung eine Replik zu sehen, die 2024 von dem Meister des Jade Kunsthandwerks Kim Yong-hui, Träger des Titels eines nationalen immateriellen Kulturerbes, angefertigt wurde. Das Panhua hat bis in die Gegenwart seine symbolische Bedeutung bewahrt. Als der französische Präsident Emmanuel Macron im April dieses Jahres Korea besuchte, überreichte ihm Präsident Lee Jae-myung eine künstlerische Neuinterpretation des historischen Kunstwerks als Zeichen des Willens zur weiteren Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern. Der vierte Abschnitt beleuchtet die Verbindungen zwischen Frankreich und der koreanischen Unabhängigkeitsbewegung während der japanischen Kolonialzeit. Den Abschluss bildet ein Rückblick auf die diplomatischen Beziehungen der Neuzeit. Zu sehen sind Geschenke, die beide Seiten einander über die Jahrzehnte übermittelten, von französischen Präsidenten empfangene Silbergefäße und Keramiken, ebenso wie koreanisches Kunsthandwerk wie Lackarbeiten mit Perlmutt-Intarsien, die als Gegengeschenke nach Frankreich gingen. Die Ausstellung ist täglich von 9.30 Uhr bis 17.30 Uhr geöffnet, außer am letzten Montag des Monats. Der Eintritt ist frei. Während der gesamten Laufzeit werden täglich um 11 Uhr und 15 Uhr Führungen angeboten. Ab dem 14. August ist die Ausstellung im Präsidialarchiv in Sejong zu sehen. Parallel dazu widmet das Tundokjeon-Gebäude des Toksugung-Palastes dem Panhua eine eigene Sonderausstellung, ebenfalls kostenlos, dienstags bis sonntags von 9 bis 17.30 Uhr. Es geht weiter mit der Dienstagsrubrik Asien Kompakt. Dazu begrüße ich auch Sebastian Ratzer.
Hallo, liebe Hörer.
Die Unterstützung junger Japanerinnen und Japaner für das Kabinett von Ministerpräsidenten Sanae Takaichi ist erstmals unter die 50%-Marke gefallen. Laut einer Umfrage der Zeitung Mainichi Shimbun, die Ende Mai durchgeführt wurde, sank die Zustimmung in der Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen um 6 Prozentpunkte auf 45%.
Damit bricht eine wichtige Stütze des Kabinetts weg. Von Oktober des vergangenen Jahres bis Februar dieses Jahres hatte die Zustimmung in dieser Altersgruppe noch zwischen 70% und 76% gelegen. Als Gründe für die hohe Unterstützung galten damals die Erwartungen an Japans erste Ministerpräsidentin sowie die Hoffnung auf einen politischen Wandel.
Doch seit März kehrt sich der Trend um. Die Zustimmung der 18- bis 29-Jährigen fiel im März auf 61%, im April auf 51% und im Mai nun auf 45%. Auch bei den 30- bis 39-Jährigen ist ein Rückgang zu beobachten, von 76% im Februar auf zuletzt 53%.
Als Hauptursache nennt die Mainichi den anhaltenden Preisanstieg, der vor allem jüngere Menschen spürbar belastet. Die Gesamtzustimmung für das Kabinett liegt derzeit bei 50%, 3 Prozentpunkte weniger als im Vormonat und ist damit den dritten Monat in Folge rückläufig. Die Zeitung analysiert, dass das Kabinett nicht länger die breite Unterstützung aller Generationen bekommt, sondern zunehmend nur noch die Altersgruppe der 30- bis 60-Jährigen bei ihrer Unterstützung bleibt.
Die Begeisterung für die chinesische Hochschulaufnahmeprüfung, den sogenannten Gaokao, lässt nach. In diesem Jahr nahmen 12,9 Millionen Schülerinnen und Schüler an der Prüfung teil, 450.000 weniger als im Vorjahr. Damit verzeichnet China den zweiten Rückgang in Folge. Bemerkenswert ist dabei, dass der Rückgang nicht einfach mit sinkenden Geburtenzahlen erklärt werden kann.
Die diesjährigen Prüflinge wurden im Jahr 2008 geboren, einem Jahr, in dem die Geburtenzahlen in China sogar höher lagen als in den Vorjahren. 2008 kamen in China rund 1,07 Millionen Kinder zur Welt, damit rund 130.000 mehr Kinder als im Jahr davor. Die Zahl der Prüfungsteilnehmer hatte zwischen 2018 und 2024 noch stetig zugenommen, und zuletzt 13,42 Millionen erreicht. Der Rückgang ist also nicht demografisch bedingt, sondern spiegelt eine bewusste Entscheidung wider.
Chinesische Fachleute sehen den Wandel auf dem Arbeitsmarkt als entscheidenden Faktor. Ein Hochschulabschluss gilt nicht mehr als Garantie für eine stabile Anstellung. Stattdessen entscheiden sich immer mehr junge Menschen für eine Berufsausbildung, die direkt in den Arbeitsmarkt führt.
Der Hintergrund ist die anhaltende Jugendarbeitslosigkeit. Die Zahl der Hochschulabsolventen erreicht Jahr für Jahr neue Höchstwerte, während die Wirtschaft schwächelt und private Unternehmen weniger einstellen. Manche Jugendliche verzichten daher ganz auf ein Studium und steigen direkt ins Berufsleben ein oder wählen eine praxisorientierte Berufsschule.
In weiten Teilen Asiens herrscht Dürre und nun warnen Experten vor einem außergewöhnlich starken El Niño-Phänomen in der zweiten Jahreshälfte. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass trockenes Wetter bereits jetzt die Aussaat in der ganzen Region behindert und die Sorgen um die Lebensmittelversorgung in der bevölkerungsreichsten Region der Welt anwachsen.
Der Meteorologe Christopher Hyde vom Satellitendatenunternehmen Skyfi erklärte, die Auswirkungen von El Niño würden in Südostasien, Indien und Australien ihren Anfang nehmen. In einigen Teilen Asiens seien bereits erste Anzeichen einer Dürre zu beobachten. Experten warnen, dass ein starkes El Niño-Ereignis die ohnehin angespannte Lage deutlich verschärfen könnte.
Betroffen sind einige der wichtigsten Anbaugebiete Asiens, die nordwestlichen Tiefebenen Indiens, der östliche Weizengürtel Australiens, die wichtigsten Reisanbaugebiete Thailands sowie die Palmölplantagen Indonesiens. Hitze und unterdurchschnittliche Niederschläge machen dort Aussaat und Ernte zunehmend schwierig. El Niño entsteht, wenn die Meeresoberflächentemperaturen in Äquatornähe überdurchschnittlich stark ansteigen. In Asien erhöht das die Gefahr extremer Dürren und Hitzewellen.
Indien hat die Niederschlagsprognose für die bevorstehende Monsunzeit bereits nach unten korrigiert. Im Sommer baut das Land vor allem Reis, Hülsenfrüchte, Zuckerrohr und Mais an. Ein Händler eines in Neu-Delhi ansässigen Handelsunternehmens warnte gegenüber Reuters, dass ein verspäteter Monsunbeginn die Aussaat verzögern könnte.
Noch größer sei die Sorge, dass die Niederschläge auch nach Beginn der Monsunzeit unter dem Normalwert bleiben und eine längere Trockenperiode folgen könnte. Sollte die Dürre während der Monsunzeit Wirklichkeit werden, könnte Indien, das 40% der weltweiten Reisexporte liefert, seine Ausfuhren einschränken, um die eigenen Vorräte zu sichern.
In Teilen Südostasiens hat die Dürre bereits die Reis- und Palmölernte beeinträchtigt. Ein Bauer aus Zentral-Thailand schilderte die Lage gegenüber Reuters in deutlichen Worten. Alle machten sich Sorgen um die Dürre, die Situation sei gefährlich. Er wisse nicht, ob er in diesem Jahr überhaupt eine zweite Ernte einfahren könne. In Indonesien gab es auf der bevölkerungsreichen Insel Java sowie in Teilen Nord-Sumatras und Südkalimantans zuletzt mehr als 10 Tage lang keinen Regen.
Das war's wieder mit Asien kompakt.
Tschüss, bis nächsten Dienstag.
Jensen Huang, Chef des US-amerikanischen Chip-Konzerns Nvidia, hat bei seinem jüngsten Besuch in Seoul nicht nur Gespräche mit Vertretern der koreanischen Wirtschaft geführt, er hat nebenbei auch einen wahrhaften Werbeboom ausgelöst. Überall, wo der Milliardär aß, trank oder einfach nur auftauchte, schnellten die Umsätze in die Höhe. Südkoreas Lebensmittel-, Getränke- und Gastronomiebranche reibt sich die Hände. Den Anfang machte ein Video vom 7. Juni. Im Jamsil Baseballstadion in Seoul sah man Huang beim Spiel der KBO-Liga, Koreas professioneller Baseball-Liga, entspannt Bier trinken und dem Verkäufer ein Trinkgeld geben. Dazu aß er Fried Chicken, den koreanischen Stadionklassiker. Das Video verbreitete sich auf Instagram rasend schnell und hatte innerhalb eines einzigen Tages fast 3 Millionen Aufrufe. Vor Ort sollen Zuschauer sofort dasselbe bestellt haben wie der berühmte Gast. Beim Abendessen am 5. Juni im Hongdae-Viertel, dem lebhaften Studentenbezirk im Westen Seouls, mit führenden koreanischen Unternehmenschefs, ließ Hwang anschließend noch einen Imbissstand in der Nachbarschaft ansteuern. Er und seine Begleitung bestellten dort in großen Mengen Nutella Bungeoppang und Misugaru-Sets. Bungeoppang ist ein beliebtes koreanisches Straßengericht, kleine, fischförmige Waffeln mit süßen oder herzhaften Füllungen. Misugaru ist ein traditionelles koreanisches Getränk aus geröstetem Getreidemehl, nussig im Geschmack und seit Jahrhunderten als einfache Stärkung beliebt. Auch dieses Video kam auf über 2,5 Millionen Aufrufe innerhalb eines Tages. Seitdem wirbt der Stand offensiv damit, Hwangs Wahl gewesen zu sein. In der Umgebung des Hongdae-Viertels stiegen laut einer Convenience-Store-Kette die Tagesumsätze der dortigen Filialen am 5. Juni im Vergleich zur Vorwoche um 62%. Snacks, Getränke und Fertiggerichte wurden gleichermaßen mehr verkauft. Besonders ins Auge fiel Hwangs bekannte Vorliebe für Bananenmilch. Das in Korea ikonische Getränk, eine süße Bananenmilch in einer charakteristischen bauchigen Plastikflasche, erfuhr bereits bei Hwangs letztem Seoul-Besuch im vergangenen Jahr einen Aufmerksamkeitsschub. Diesmal reagierte der Hersteller vorausschauend und erhöhte die Liefermenge an Hongdae-Filialen auf das 2- bis 3-fache des üblichen Volumens. Am 5. Juni stiegen die landesweiten Verkäufe bei der betreffenden Kette im Jahresvergleich um 12%. Das Unternehmen prüft nun indirektes Marketing unter Slogans wie CEO's Pick sowie eine Ausweitung des Exports. Das spektakulärste Umsatzphänomen dieser Tage ist allerdings ein Chip-Snack, und zwar einer, dessen Name bewusst an NVIDIAs High Bandwidth Memory Chips erinnert, kurz HBM. Der HBM-Chip, ein Honig-Bananen-Snack, entstanden in Kooperation des Chip-Herstellers SK Hynix mit einer Convenience-Store-Kette, wurde zum gefragten Mitbringsel bei Hwangs Treffen mit Wirtschaftsführern. Der Umsatz des Produkts stieg daraufhin am 6. und 7. Juni um rund 700% im Vergleich zur Vorwoche, die Suchanfragen in der zugehörigen App um das 160-fache. Die Kette prüft, das zunächst als Sonderprodukt lancierte Angebot dauerhaft ins Sortiment zu nehmen. Auch Klassiker wie Choco Pie und das traditionelle Reisgetränk Shikke, die Hwang regelmäßig an Fans und Journalisten verteilte, werden in Online-Communities derzeit intensiv besprochen. Die Gastronomie profitiert ebenfalls. Koreas Fried Chicken Restaurants, ein Kulturphänomen für sich, verzeichnen Zuwächse. Die Branche wertet es positiv, dass Hwangs Begeisterung nicht einzelnen Marken, sondern dem gesamten Segment Aufmerksamkeit bringt. Geplant sind Sondermenüs und Marketingaktionen rund um seine Besuche. Daneben zählten klassische Restaurants der gehobenen koreanischen Küche zu Hwangs Anlaufstationen, ein Samgyetang-Lokal, Hühnersuppe mit Ginse und Klebereis, ein Kalguksu-Restaurant, handgeschnittene Weizennudeln in Brühe, sowie ein traditionsreiches Lokal, das für kalte Pyongyang-Brühnudeln und Bulgogi bekannt ist, wo Hwang gemeinsam mit dem Hyundai-Konzernchef speiste. Branchenvertreter betonen, was diesen Effekt von klassischer Werbung unterscheidet. Es handelt sich um freiwillige, nicht gesponserte Entscheidungen einer weltweit bekannten Persönlichkeit. Ein Insider sagte, dass K-Food auf natürliche Weise durch jemanden mit globalem Einfluss sichtbar gemacht werde. Ein anderer sprach von einem Fandom-Phänomen. Überall, wo Hwang hingeht, entsteht Konsum. Und das, ohne dass Werbebudget fließt. Das war das Programm Kreuz und Quer durch Korea. Zuletzt hören Sie das Lied Goodbye Road, gesungen von Icon. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
얼마나 무기력한 외로움일까 그 기억 속에서조차 잊혀진다는 건 또 어떤 순간보다 잔인한 아픔인가 죽도록 사랑할 것만 끝내 날 죽지 않았네 숨을 깊게 들이마셔도 내뱉으면 한숨이 돼 누구나 하는 이별은 이 둘이 슬퍼 말아요 난 또 그대 닮은 듯 아닌 사람 찾아갈게
같이 울기 위해 널 만난 건 아닌데
눈물이 난다
상처받기 위해 쌓은 추억이 아닌데
잊혀져 간다
너무 쉽게 또 회사한 건 남이 돼 고작 이별하기 위해 널 사랑한 건 아닌데
익숙해져 간다 그토록 사랑하지 말 걸 그랬나 봐요
그랬나 봐요
Goodbye, goodbye 어차피 떠난다면 어떤 미련도 남지 않게 보란듯이 살아요
Alltagskoreanisch Plus. Jetzt heißt es wieder Koreanisch lernen mit koreanischen Fernsehserien. Herzlich willkommen zu Alltagskoreanisch Plus mit Alexandra Lotje. Hier lernen wir ab heute mit Ausschnitten aus der beliebten KBS-Serie On the Way to the Airport, zu Deutsch auf dem Weg zum Flughafen aus dem Jahr 2016, eine praktische Redewendung für den Alltag. Unser Ausdruck des Tages ist 모르지. 모르지 heißt auf Deutsch je nach Kontext so viel wie das weiß ich auch nicht oder wer weiß. Hören wir uns das anhand einer Szene aus der Serie On the Way to the Airport einmal an. Die Stewardessen Choi Sua, Sung Mi-jin, Yang He-jin und Kim Joo-hyun befinden sich auf dem Weg zum Flugzeug, um ihre Schicht anzutreten. Yang He-jin und Kim Joo-hyun sehen zufällig den Piloten Park Jin-seok und sprechen über ihn und seine Frau.
Sungmun-dara, 멋지다.
와이프가 승무원이래?
누구?
모르지. 평범하대. 김재금 제일.
먼저 가보겠습니다.
너네 둘.
네?
그래. 관투자. 혹시 송 선배님이 박 기장님의... 아닙니다.
오바하지 마. 네가 평범하다 그래서 발끈한 거 아니야. 박진석이 멋있다 그래서 발끈한 거지.
An einer Stelle sagt Kim Soo-hyun hier, 모르지? Das weiß ich auch nicht.
모르지?
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 모르지 kann man zum einen verwenden, wenn man auf eine Frage antworten will, dass man etwas natürlich nicht weiß. 내일 비 올까? 모르지? Ob es morgen wohl regnet? Das weiß ich auch nicht. Hier noch ein Beispiel. 환율이 계속 오를까? 모르지? Ob der Wechselkurs wohl weiter steigt? Das weiß ich auch nicht. Hören Sie letzteres einmal als Beispielkonversation.
환율이 계속 오를까?
모르지.
환율이 계속 오를까?
모르지. 환율이 계속 오를까?
모르지.
환율이 계속 오를까?
모르지.
Zum anderen kann man damit auch eine vage Hoffnung für die Zukunft zum Ausdruck bringen. 저 사람도 너 좋아해? 아니, 하지만 앞으로 어떻게 될지는 모르지. Mag er dich auch? Nein, aber wer weiß, wie es sich entwickelt. Hier noch ein Beispiel. 우리 여행 비 때문에 망치는 건 아니야? 모르지, 날씨가 갑자기 좋아질 수도 있잖아. Fällt unsere Reise wegen dem Regen etwa ins Wasser? Wer weiß, das Wetter kann auch plötzlich besser werden. Hören Sie auch das noch einmal als Beispielkonversation.
우리 여행 비 때문에 망치는 것 아니야?
모르지. 날씨가 갑자기 좋아질 수도 있잖아.
우리 여행 비 때문에 망치는 것 아니야?
모르지. 날씨가 갑자기 좋아질 수도 있잖아. 우리 여행 비 때문에 망치는 거 아니야?
모르지. 날씨가 갑자기 좋아질 수도 있잖아.
우리 여행 비 때문에 망치는 것 아니야?
모르지. 날씨가 갑자기 좋아질 수도 있잖아.
Das war's von Alltagskoreanisch Plus für heute. Nun wissen Sie, wie Sie 모르지 einsetzen können. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal.
Literatur zum Hören. Seien Sie gegrüßt, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Literatur zum Hören, in der wir Ihnen interessante Werke und Autoren der koreanischen Literatur vorstellen. Am Mikrofon begrüßt Sie Jan Dirks. Heute geht es bei uns um die Erzählung Zwei Maultiere von Choi Il-lam aus dem Jahr 1974. Die Geschichte Zwei Maultiere spielt in einem Winter in den 1970er Jahren und handelt von der Modernisierung der Stadt, von Ausgrenzung und gegenseitiger Fremdheit. Hauptfiguren sind ein Junge im Grundschulalter und dessen Vater, der als Kohlenhändler arbeitet. Unser Viertel lag am Stadtrand, wo noch bis vor kurzem die meisten Leute von der Hand in den Mund gelebt hatten, so dass es damals für meinen Vater als Kohlenhändler nicht allzu viel zu holen gab. Doch seit ein, zwei Jahren verwandelten sich immer mehr leere Flächen in Bauland und allmählich hielten moderne Wohnhäuser Einzug, so dass der Stadtteil allmählich nach etwas auszusehen begann. Zu denjenigen, die den Wandel des Viertels am meisten begrüßten, zählte mein Vater. Auch die Besitzer der beiden kleinen Läden des alten Viertels schienen gewisse Erwartungen zu hegen. Früher waren die Waren der Läden stets staubbedeckt gewesen, nur Schnapsflaschen waren immer reichlich vorhanden gewesen, dazwischen manchmal Fanta oder Miranda oder auch Eiscreme. Nun zogen jeden Morgen Milchlieferanten durch die Gassen. Doch die Leute im alten und die im neuen Teil des Viertels hatten nicht viel miteinander zu tun. Man blieb unter sich, und die Leute im neuen Teil des Viertels verschlossen die Türen und ließen nicht zu, dass man ihnen zu nahe kam. Unser Maultier jedoch zog überall die Blicke aller auf sich, wenn es durch die Gassen trottete. Besonders beliebt war es bei den Kindern im neuen Teil des Viertels. Ich mochte die Kinder dort ehrlich gesagt nicht so gern. Sie blieben meist in ihren Häusern und kamen nur selten heraus. Und wenn, dann blieben sie unter sich und ließen sich mit den Kindern aus unserer Gegend nicht ein. Und so kümmerte ich mich auch nicht weiter um sie. Nur wenn sie über unser Maultier staunten oder es lobten, waren sie mir ein wenig sympathischer. Das Maultier hat der Vater 2 Jahre zuvor angeschafft. Davor hatte er ein Pferd gehalten, aber als dieses ständig krank geworden war, hatte er es gegen ein Maultier ausgetauscht, obwohl die gesamte Familie dagegen gewesen war. Der Stall des Maultiers liegt direkt neben dem Zimmer, das der Junge gemeinsam mit der Großmutter und dem großen Bruder bewohnt, so dass er jede Bewegung des Tiers mitbekommt. Er ist es, der den Kohlenstaub aus seinem Fell bürstet, und jedes Mal, wenn er hinübergeht, begrüßt ihn das Tier mit einem Kopfnicken. Doch mittlerweile fahren immer mehr Dreirad-Motorräder durch das Viertel, die die steilen Hügel mühelos hinaufkommen und so dem Vater Konkurrenz machen. Der Vater ahnt, dass die Arbeit, die er sein Leben lang gemacht hat, bedroht ist. Aus dem neuen Teil des Viertels kommt ein Lieferauftrag. Vater und Sohn ziehen nun mit dem Maultier den steilen Hügel hinauf. Als wir den Eingang der steilen Gasse erreichten, griff Vater nach den Zügeln, um das Maultier den Hügel hinaufzutreiben. Doch anders als gewöhnlich, wo das Tier einen solchen Hügel trotz der schweren Ladung problemlos hinaufgehen konnte, machte es diesmal schon auf halber Strecke schlapp und ließ den Kopf hängen. Mein Vater stutzte und zog fest an den Zügeln. Ich schob mit aller Kraft von hinten. Das Maultier stemmte sich kräftig gegen den Boden, doch mit seinen Hufen kratzte es nur über das dünne Eis, und der Wagen kam kein Stück voran. Es gingen Leute an uns vorbei, die uns Blicke zuwarfen. Doch keiner blieb stehen und fasste mit an. Das war schon früher so gewesen. Einen kurzen Augenblick mochte ihnen vielleicht der Gedanke gekommen sein, ob sie nicht vielleicht helfen sollten. Aber sobald sie sich bewusst machen, dass dies ja nur der Karren des Kohlenhändlers war, gingen sie schnell weiter. Ganz entgegen seiner sonstigen Gewohnheit griff mein Vater nun zur Peitsche, um das Tier anzutreiben. Da geschah es. Das Maultier hatte wohl die Kraft verlassen. Der Wagen gab nach und rutschte auf dem Eis nach unten. Das Maultier ging zu Boden und der Stapel der Kohlebriketts stürzte mit lautem Krachen um. Mein Vater stemmte sich mit aller Kraft nach hinten, um den Wagen zu halten, und fiel kopfüber auf die Straße. Doch das wirklich Entscheidende kam danach. Das Maultier, das kräftig strampelnd vom Wagen mitgerissen worden war, stand nun plötzlich auf und rannte, ohne sich noch einmal umzuschauen, davon. Vater und ich rannten ihm hinterher. Kinder sprangen erschrocken zur Seite. Eine Schülerin, die uns gefolgt war, rannte voller Entsetzen wieder zurück. Eine alte Frau, die ein Kind auf dem Rücken trug, setzte sich erschrocken auf den Boden, und ein Taxi, das aus einer Seitengasse kam, machte eine Vollbremsung. Leute riefen durcheinander. Das Maultier war in Richtung der Hauptstraße verschwunden. Vater und ich irrten umher, um es zu finden. Es begann bereits dunkel zu werden. Einige Autos hatten schon ihre Scheinwerfer angeschaltet. Im Scheinwerferlicht sah ich ein Maultier umherlaufen. Aber es war ein anderes Maultier, nicht unseres. Mir taten die Beine weh und ich hatte Hunger. Ich ging nach Hause zurück. Vater kam erst kurz vor Beginn der Sperrstunde. Auch er hatte das Maultier nicht finden können. In dieser Nacht fiel ich in einen tiefen Schlaf. Das Maultier sprang aus der Gasse, zögerte einen Moment, als es auf der großen Straße herauskam und rannte dann mitten auf die Straße. Die heranfahrenden Autos bremsten scharf, doch das Maultier scherte sich nicht darum und rannte weiter. Ein Verkehrspolizist blies in seine Trillerpfeife und das Maultier flüchtete erschrocken in eine andere Richtung. Die Leute auf der Straße blieben stehen und blickten dem dahinpreschenden Tier verwundert, erschrocken oder neugierig nach. Das Maultier rannte und rannte. Es schien geradezu zu fliegen, nun wo es von der Kohlenlast befreit war. Da war kein steiler Berg, kein Zügel, niemand, der ihm den Weg versperrte. Ein Arbeiter, der eine Kiste Bier auf seinem Fahrrad transportierte, ließ beim Anblick der plötzlich zurückeilenden Menschen vor Schreck den Lenker los und der Bierkasten krachte auf den Boden. Ein Polizeiwagen kam angerauscht. Das Maultier rannte weiter auf den Markt. Die Marktweiber, die dort Tücher um den Kopf geschlungen an ihren Ständen saßen, sprangen laut schreiend auf. Es entstand ein gewaltiger Tumult. Da, das Maultier! Fangt das wild gewordene Maultier ein! Das Maultier stürmte einmal über den ganzen Markt und schlug dann erneut eine andere Richtung ein. Es überquerte eine Brücke. Der Weg öffnete sich nun zu einer breiten Straße. Die Autobahn. Ohne zu zahlen, preschte das Maultier durch das Tollgate. Es lief nun etwas langsamer, aber es hörte nicht auf zu laufen. Das Maultier, das der Junge im Traum gesehen hat, geht ihm nicht mehr aus dem Kopf. Er denkt sich, dass er es vielleicht nie mehr wiedersehen wird. Früh am nächsten Morgen geht er mit dem Vater aus dem Haus. Sie suchen den ganzen Tag nach dem Maultier. Vergeblich. Die Sonne beginnt schon unterzugehen. Sie kommen am Zoo vorbei. Spontan beschließen sie, hineinzugehen. Besucher und dadurch, dass ich nun plötzlich mit meinem Vater hier war, erschien mir der Ort umso besonderer. Der Zoo war still und verlassen. Die Tiere kauerten in ihren Käfigen eingesperrt oder suchten sich einen Ort, wo die dünnen Strahlen der Abendsonne hinfielen. Mein Vater beachtete die Tiere kaum. Sein Blick bewegte sich ziellos von den Käfigen hinauf zum Himmel. Mit demselben trüben Blick ging er an den Truthähnen, an den Löwen, an den Tigern, an den Affen und an den Hirschen vorbei. Es war vorm Zebragehege, wo er kurz stehen blieb. Dort gab es zwei Zebras. Auch hier stand der Vater nur mit trüber Miene, ohne das geringste Anzeichen von Emotion. Ich sah meinen Vater an. Ich sah das Zebra an und hatte plötzlich das Gefühl, dass das Gesicht meines Vaters dem des Zebras oder dem eines Maultiers doch irgendwie ähnlich war. Ja, wirklich, die länglichen, ausdruckslosen Augen, die weiten Nasenflügel, der Mund, der aussah wie der eines Nilpferds, die großen Ohren. Vielleicht hatte mein Vater zu lange Pferde und Maultiere gehalten, oder er war einfach ein Mensch, der von Natur aus einem Pferd oder einem Maultier ähnelte und deshalb sein ganzes Leben an der Seite dieser Tiere verbracht hatte. Auf jeden Fall sah er jetzt, wo er so neben dem Zebra stand, aus wie ein Zebra ohne Streifen. Die beiden verlassen den Zoo wieder. Da es keinen Ort mehr gibt, wo sie noch hingehen können, beschließen sie, nach Hause zu gehen. Vor einer Kneipe macht der Vater plötzlich Halt. Ohne zu fragen, zieht er den Jungen in die Kneipe. Er bestellt eine Flasche Soju mit Knabbergebäck als Beilage. Das Knabberzeug schiebt er dem Jungen hin. Den Soju kippt er schnell hinunter. Es dauert nicht lange und er ist betrunken.
Jetzt muss ich ein Maultier werden, wo unser Maultier weg ist, sagte Vater und lachte.
Und meine Brüder werden Maultierkinder, Mama die Maultiermutter, Oma die Maultiergroßmutter. Wir werden eine Maultierfamilie, dachte ich bei mir. Doch dann verlassen sie die Kneipe. Als sie zu Hause ankommen, erleben sie eine böse Überraschung.
»Du sollst dich bei der Polizei melden«, sagte die Mutter. »Das Maultier hat Leute verletzt und Läden verwüstet.«
Ohne ein Wort zu sagen, schlich der Vater zur Tür hinaus. Ich rief »Vater« und lief ihm nach. Aber er drehte sich nicht einmal um, als er in die dunkle Gasse trat. In diesem Moment kam es mir so vor, als ob noch ein Maultier aus unserem Hause fortliefe. Und ich dachte mir, dass Maultiere wie wir es in einer Welt dröhnender Flugzeuge, knatternder Hubschrauber, brummender Autos und zischender Fahrräder doch sehr schwer hätten. Ich dachte daran, wie die Mutter eines Freundes, dessen Vater Taxifahrer war, einmal gesagt hatte, dass man ja doch wenigstens ein Auto fahren müsse und wie man denn heutzutage noch ein Maultier benutzen könne. Aber dann dachte ich nicht mehr daran, sondern rannte schnell meinem Vater hinterher. Ich stürzte in die dunkle Gasse dem anderen Maultier nach. Das war Literatur zum Hören. Vielen Dank und bis nächste Woche, sagt Jan Dirks.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/german. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.